Inforadio aufgegabelt. Essen und Trinken mit Rainer Veit.
Herzlich willkommen zu einer Sendung, in deren Mittelpunkt eine weiße Rebsorte steht, die Chardonnay-Traube. Geliebt, gehasst, verkannt, aber dennoch sehr populär und ertragsreich. Auf ca. 175.000 Hektar wird inzwischen weltweit diese gelb- bis goldfarbene Chardonnay-Traube angebaut. Ihre Heimat ist das Burgund, ursprünglich aber soll sie in den Bergen des Libanon beheimatet gewesen sein. Holger Schwarz ist Sommelier und Weinhändler. Vor 5 Jahren wurde er als deutscher Meister der Weinfachberater ausgezeichnet und er ist ein Kenner dieser Traube. Nach der Ausbildung zum Restaurantfachmann und Sommelier und einer Anstellung in London besitzt Holger Schwarz heute in Berlin seinen Weinhandel Vinikultur in der Grohlmannstraße. Ich habe mit Holger Schwarz über die geschmackliche Vielfalt jener Weine gesprochen, die aus der Chardonnay-Traube gekeltert werden können. Denn im Gegensatz zu anderen Sorten muss nicht überall, wo Chardonnay drin ist, auch Chardonnay draufstehen.
Viele der Chardonnay-Weine kommen ohne die Nennung der Rebsorte Chardonnay aus. Denken Sie an Chablis, Puligny, Montrachet und viele andere französische Chardonnay-Weine. Da erkennen Sie gar nicht, dass das ein Chardonnay ist. Es gibt Kunden, neue Kunden im Laden, die fragen nach einem Chablis, aber bloß bitte kein Chardonnay. Also auf einem Riesling steht gewöhnlicherweise Riesling auf dem Etikett. Bei einem Chardonnay ist das klassischerweise zum Beispiel in Frankreich nicht der Fall.
Und warum darf ein Chardonnay auch ein Chablis sein?
Die französische Weintradition und Gesetzgebung basiert auf der Herkunft und nicht auf der Rebsorte. Der Wein soll nach Herkunft, nach dem Terroir schmecken und wird aus der und der Rebsorte hergestellt. Aber das wird nicht auf dem Etikett kommuniziert, soll nicht kommuniziert werden. Ausnahmen sind da eigentlich nur des Elsass. Es geht um den Ort, wo kommt der Wein her. Und das genau steht dann auch auf dem Etikett. Denken Sie an den Käse, da ist es ähnlich, da steht nicht, Camembert wird aus Kuhmilchkäse hergestellt, sondern einfach ist Camembert aus der und der Region und mit den und den Vorgaben. Und da gehört unter anderem die Rebsorte dazu, teilweise auch das Anbaugebiet, wie werden die Tiere oder in unserem Fall die Reben erzogen. Das ist ein ganz anderer Gedanke. Dieses Rebsorte ist das Allerwichtigste, ist eine typisch deutschsprachige Sache, das ist in Österreich so. Ist in Deutschland so, aber in den Anbaugebieten wie Frankreich oder auch Italien eben nicht.
Welche Traube oder welche Charakteristik hat eigentlich dann eine Chardonnay-Traube? Sie wird ja auch, beim Sekt kommt ja auch und beim Champagner gibt es ja auch viele Chardonnay-Trauben, die da reinwandern.
Auch da steht ja nicht die Rebsorte drauf, sondern da steht Blanc de Blanc. Ja, der Ambitionierte weiß dann, okay, kann eigentlich nur Chardonnay sein, weil 3 Rebsorten dort nur zugelassen sind. Und die Charakteristik, ja, die ist eigentlich so unterschiedlich wie beim Riesling. Ja, aber nach dem Rieslingboom 2001 war alles andere verboten. Und gerade diese modische Rebsorte Chardonnay, die sollte eben nicht in den Vordergrund kommen. Deswegen war diese Vielfalt des Riesling wiederentdeckt und endlich lebbar. Das war ja eigentlich so Anfang des Jahrtausends.
Dass sie so modisch wurde plötzlich, Chardonnay, sagt ja nichts darüber aus, dass sie auch schon relativ alt ist und eine Kreuzung, die Traube.
Genau, der Chardonnay ist verwandt mit den Burgundersorten und eine 1998 durchgeführte DNA-Analyse ergab, dass es das Ergebnis einer natürlichen Kreuzung von Pinot und Heunisch ist. Ja, das ist aber eine relativ neue Erkenntnis. Aber jetzt von einer Kreuzung ist eine natürliche Kreuzung, ist eine traditionelle Rebsorte.
Und eine relativ unempfindliche. Ich meine, die wächst in Südafrika genauso wie in Chile, wie in Neuseeland, wie in Deutschland, in Frankreich, in Italien.
Ist richtig. Und gerade auch in der neuen Welt wurde Chardonnay gepflanzt. Was hat man gemacht? Man hat sich überlegt, okay, wir möchten also einen hochwertigen Wein erstellen. Was war der teuerste Wein seiner Zeit? Das war ein trockener Chardonnay, Montrachet zum Beispiel. Das wollen wir auch, so dachte man in der neuen Welt. Und hat eben diese Rebsorte genommen, die teuersten und besten Weißweine ergab. Das war eben die Chardonnay. Und deswegen hat sie sich in der neuen Welt verbreitet und auch in anderen Anbaugebieten mit ähnlichem Klima Südfrankreich oder Griechenland. Ist eine gut und leicht anzubauende Rebsorte, aber die Spitzenergebnisse, denke ich, sind übersehbar.
Und wie hat nun ein richtig anständiger Chardonnay zu schmecken? Oder ist das auch eine blöde Frage, die man so nicht stellen kann? Mir gefallen ja mehr die, oder wenn ich Chardonnay höre, habe ich ja mehr diese richtig fetten, holzigen Weine im Mund oder im Geschmack oder im Sinn. Es gibt aber auch einen Chardonnay, den ich wahrscheinlich gar nicht erkennen würde als Chardonnay.
Der Chardonnay hat interessanterweise, wenn er klassisch ausgebaut wird, sehr viel Ähnlichkeit mit einem modernen, trockenen Riesling, zum Beispiel den ersten Gewächsen, jetzt hier in Deutschland. Ja, also unterscheidet eigentlich sehr häufig, okay, wir haben hier den Riesling, das ist auf jeden Fall kein Chardonnay. Ich finde, gerade in neuerer Zeit, da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Schauen Sie sich mal die trockenen Rieslinge an, die haben heute nicht selten 13 Volumenprozent, sind mineralisch, haben den Duft nach gelben Früchten, bisschen Zitrusfrüchte, eine gewisse Salzigkeit im Abgang. Und genau das finden wir auch in klassischen Chardonnay-Weinen, zum Beispiel aus Burgund. Also dieser große Unterschied, wir machen Riesling und auf jeden Fall keinen Chardonnay, das stimmt meiner Meinung nach so nicht. Da gibt es sehr viel Parallelen.
Spielt Chardonnay noch eine Rolle wie vor ein paar Jahren, wo alle verrückt waren nach dieser Sorte? Oder spielt sie die Rolle nicht mehr so? Immerhin steht, glaube ich, die Chardonnay-Traube auf Platz 7 der Trauben, die weltweit angebaut werden, was die Menge angeht.
Ja, natürlich. Es ist immer noch mengenmäßig gesehen viel, viel wichtiger als der Riesling. Wir sind ja hier in Deutschland und haben die Riesling-Traube. Aber wenn man mal über den Tellerrand schaut, ist Chardonnay mengenmäßig natürlich enorm wichtig und ebenso facettenreich. Es gibt diesen modernen, meinetwegen im Holzfass ausgebauten, weichen, runden, fast restsüßen Chardonnay mit dem Duft tropischer Früchte. Der wird sehr gut angenommen. Den gibt es in den Discountern ab 3 Euro. Und es gibt die Klassiker im Hochpreissegment mit einer Mineralität, Länge und Qualität, wie sie der Riesling auch bieten kann. Und halt ganz teilweise anders, mehr Holzfassausbau, aber die Parallelen überwiegen.
Wo kommen, Herr Schwarz, Ihrer Meinung nach die besten Chardonnays her?
Nach wie vor Burgund. Warum? Vielleicht, weil ich auch selbst Riesling geprägt bin und diese Säure, diese Frische, dieses leicht Salzige für mich zum Weingenuss dazugehört. Es gibt natürlich auch Weine der neuen Welt, wenn sie mir besonders gut gefallen, zum Beispiel aus Kalifornien und aus der Chardonnay hergestellt wurden, dann ähneln sie meist den Burgundern aus Frankreich. Also mein Stil ist dieses Ziehende, Strukturierende, Herausfordernde und Animierende der klassischen Chardonnay-Weine Burgunds.
Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre mit den verschiedenen Charakteristika, die ein Chardonnay haben kann oder die man aus dieser Traube herausholen kann, was sagen Sie jemandem, der zu Ihnen ins Weingeschäft kommt und sagt, ich hätte gern einen Chardonnay, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie der dann eigentlich so zu schmecken hat oder was der Mensch sich vorstellt?
Ich würde erst genau das nachfragen, ob er denn einen süffigen, runden, weichen, modernen Chardonnay-Typ bevorzugt oder interessiert ist, dieses klassische, vielleicht weniger leicht verständliche kennenzulernen. Ja, da liegt meine besondere Vorliebe, aber da möchte ich doch gerne genauer auf den Kunden eingehen. Dazu brauche ich einfach eine Information. Ja, ob er jetzt eher diesen weichen, runden, modernen Stil kennenlernen möchte oder die Ursprünge. Und die sind genauso komplex wie beim Riesling.
Aber irgendwie klingt er mir dann schon noch fast vielfältiger, als es der Riesling ist.
Er wird in mehreren Anbaugebieten als der Riesling angebaut und deswegen vielleicht die größere Vielfalt. Aber denken Sie beim Riesling, da geht es auch in den restsüßen, spannenden Bereich. Damit ist Riesling eigentlich groß geworden. Und diesen trockenen Typus hier in Deutschland, das ist eine relativ neue Sache. Und ja, die Klassik aus Deutschland, die klassischen Weine sind nicht trocken. Die haben Restsüße. Die gehört dazu. Nachdem Chardonnay heftig angesagt war, ist er irgendwann so ein bisschen in Verruf geraten und dann gehörte er irgendwann zu den ABC-Weinen, Anything but Chardonnay, alles nur kein Chardonnay. So darf man es aber auch nicht sehen.
Nein, das ist, denke ich, ein ganz großer Fehler und das ist eigentlich auch nicht mehr up to date. Diese Bewegung Anything but Chardonnay kam zu einer Zeit, in der der Markt mit gleichförmigen Allerweltsweinen, runden Chardonnay überschwemmt wurde. Da war immer Eiche im Spiel oder Holzchips später. Es war immer mollig, es war immer rund und sättigend. Ja. Da hatte man natürlich irgendwann recht schnell die Schnauze voll. Deswegen gab es da so eine tolerierte Gegenbewegung. Aber das wird dem Chardonnay nicht gerecht. Da gibt es zu viele Möglichkeiten, genau die Nähe zum Riesling, für den Riesling-Liebhaber oder zu anderen Rebsorten klarzumachen anhand von Beispielen, die ich eben genannt hatte.
Wie viele Chardonnays haben Sie im Angebot?
Das werden eigentlich immer mehr. Und ich bemerke auch die Vielfalt der Chardonnay-Weine. Nehmen Sie einen klassischen weißen Burgunder, zum Beispiel aus dem Mâconnais, oder ja, auch im Jura, in verschiedensten Ecken Frankreichs, wachsen spannende Chardonnay-Weine, ja, die teilweise auch nicht mehr genau auf die Rebsorte schließen lassen. Also da ist die Möglichkeit, die Rebsorte als Transformator zwischen Terroir und Winzer zu nehmen, doch ähnlich groß wie beim Riesling.
Und die hiesigen, die deutschen Chardonnays?
Finde ich alles in allem erstmal überbewertet. Es gibt natürlich gute Beispiele, aber ich denke, da fehlt einfach noch ein bisschen die Erfahrung, was die Rebsorte kann. Und auch der Umstand, dass man Chardonnay neben dem Riesling als ganz andersartig ausbauen möchte, wird dem, was eigentlich möglich wäre, in Deutschland nicht gerecht. Man hat also den Riesling, man hat viele andere säurebetonte Rebsorten und da soll der Chardonnay doch bitte mollig, weich und rund und mit einem gewissen Holzfassanteil als Gegenpart funktionieren. Das ist verständlich, aber wird der klassischen Möglichkeit der Chardonnay nicht gerecht.
Und die Chardonnays aus der neuen Welt?
Die sind heute ganz unterschiedlich. Kalifornische Chardonnays sind teilweise von guten Erzeugern ein Extrakt dessen, was man unter Burgunder versteht. Also ich würde mir selbst bei den Top-Produkten nicht zutrauen, die unbedingt sofort aus Kalifornien stammen zu lassen. Das Vorbild ist und bleibt dieses nicht vordergründige, das vernetzte, fast salzige und komplexe der Rebsorte herauszuarbeiten.
Meint der Sommelier-Weinhändler Holger Schwarz von Vinikultur in Berlin. Mit ihm sprach ich über die große Vielfalt der Chardonnay-Traube und jener Weine, die aus ihr produziert werden. Die folgende Meldung ist dann ein bisschen überraschend, denn von seiner Weinliebe war bislang eigentlich wenig bis nichts bekannt und doch der Moderator und TV-Produzent Günther Jauch übernimmt noch in diesem Jahr das renommierte Weingut von Otte Graven in Kanzem im Saarland. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP, dessen Mitglied das Gut ist, stimmte in Trier einem Antrag auf Mitgliedschaft Jauchs zu. Sie wird wirksam, sobald Jauch das Spitzenweingut von seiner Verwandten Heidi Kegel übernommen hat. Jauch ist dann der Besitzer des 12,5 Hektar großen Riesling-Weingutes von Otte Graven im Saarland. Ein wunderbares und empfehlenswertes Buch in Sachen Wein ist jetzt im Christian Verlag erschienen, Matt Skinners Wein auswählen und genießen. Das Buch ist ein Lehr- und Leitfaden in Sachen Wein, ein Weinbuch für Einsteiger, klar und verständlich schreibt der Weinberater Skinner über all das, was man über Wein wissen sollte. Die Etiketten und was man dort herauslesen kann, Weinkauf im Supermarkt, beim Händler, Winzer oder im Internet. Skinner lernt uns schmecken und verkosten, gibt Ratschläge zu Essen und Wein, erläutert, was den Preis eines Weines bestimmt und welche Korkenzieher die besten sind oder die Vor- und Nachteile von Weinverschlüssen wie Korkenglas, Stopfen oder Drehverschluss und was biodynamischer Weinbau eigentlich heißt. Mit anderen Worten, es gibt nichts zum Thema Wein, worüber Skinner nicht sinnvolle Worte findet. Und die sind dann so herrlich normal und verständlich jenseits des sonst üblichen Weinexperten-Kauderwelsch-Geschwafels. Für Weinfans und solche, die es werden wollen, ein unentbehrliches Buch. Matt Skinner, Wein auswählen und genießen, im Christian Verlag für 24,95 €. Und das war's für heute. Rainer Veit sagt danke fürs Zuhören. Essen und kochen Sie gut für sich und für andere. Aufgegabelt wieder nächste Woche.